Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Außerhalb Chinas kennt fast jeder dieses Foto. Panzer rollen über den Tiananmen-Platz und ein Mann stellt sich mit zwei großen Tüten in der rechten oder linken Hand vor einen dieser Panzer. Wenn man genau hinguckt, sind es drei, die da hintereinander stehen, und versperrt ihm den Weg. Das gibt's auch als Video, und dann sieht man dann auch noch, wie tatsächlich der vorderste Panzer abdreht, und es findet dann sogar ein kleiner Dialog statt. Das kann man problemlos mit jeder westlichen Suchmaschine unter dem Begriff Tankman finden. In China klappt das nicht. Dort ist die Erinnerung an den 4. bzw. die Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 aus dem Internet verschwunden. Aber ist sie damit auch weg aus den Köpfen? Das fragen wir Daniel Lese. Er ist Professor für Sinologie an der Universität Freiburg. Schönen guten Morgen, Herr Lese.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Was meinen Sie, wenn man in China Menschen dieses Foto oder auch das Video zeigen würde? Wie viele wüssten überhaupt noch heute, was sie da eigentlich sehen?
Das ist eine schwierige Frage. Da gibt es natürlich keine validen Daten. Also meine Kollegin oder die Journalistin Luisa Lim hat das mal vor 10 Jahren gemacht, und in ihrer Stichprobe haben so 15% sich zumindest dazu geäußert. Also ich würde schätzen, dass schon die Anzahl gar nicht so gering ist, denn noch vor 10, 15 Jahren war das in allen möglichen Verfremdungen auch ein beliebtes Meme im chinesischen Internet. Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze natürlich wahnsinnig angstbesetzt. Und von daher würde ich schon davon ausgehen, dass sehr wenige das öffentlich sagen, dass sie dieses Foto erkennen.
Warum hat sich das in den letzten 10, 15 Jahren dann nochmal verändert? Weil es einfach so lange her ist oder weil die chinesische Regierung jetzt noch erfolgreicher darin ist, diese Erinnerung quasi zu überschreiben?
Ja, ich würde sagen, es hat von allen Dimensionen etwas. Also unter Xi Jinping ist die Geschichte sehr, sehr viel wichtiger geworden. Und also alles, was in irgendeiner Form das Bild der Partei schädigen könnte, wird also nicht nur stark zensiert, sondern eben auch mit dem Strafrecht verfolgt. Es wird als historischer Nihilismus gebrandmarkt. Und auf diesem Weg ist es also sehr viel schwieriger geworden, über diese Themen zu reden. Also ich erinnere mich, als ich in den späten 90ern in China diskutiert habe, da haben unsere Professoren an der Peking-Universität die chinesischen Kommilitonen noch aufgefordert, solche kritischen Themen mit ihren Eltern zu besprechen. Das wäre heute gänzlich undenkbar.
Wie ist es denn überhaupt? Sie haben ja in Freiburg an der Uni auch mit Studierenden aus China zu tun. Ist das zum Beispiel heute an diesem Jahrestag für die ein Thema, über das Sie bereit sind zu reden?
Das ist sehr schwierig. Also das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Vertrauen man vorher aufgebaut hat. Und gerade wenn man also, sagen wir mal, größere Klassen hat, dann ist es fast unmöglich für die meisten darüber auch in der Klasse zu reden. Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck, dass also die meisten zumindest mit irgendeinem Bild der damaligen Zeit schon kommen. Das haben sich dann entweder über VPN in China oder spätestens, wenn sie in Deutschland sind, angeeignet. Aber es ist eben ja relativ schwierig dann abzuschätzen, kann ich mich hier sicher darüber äußern, gibt es eben Kollegen oder Kommilitoninnen und Kommilitonen, die das an die Botschaft melden oder wie auch immer. Also von daher ist es nicht einfach, darüber zu reden inzwischen, selbst in Deutschland.
Spüren Sie da auch direkt Angst? Das heißt ja immer wieder, dass chinesische Geheimdienste auch durchaus eine Bedrohung sein können für Chinesen außerhalb des Landes.
Ja, also ich würde jetzt weniger den Geheimdienst unmittelbar sehen, sondern wenn man so will, also Denunziationen. Ne? Also das gewisse Leute über andere eben entsprechend das weitergeben und das dann über alle möglichen Kanäle, da gibt es also verschiedene dann eben negative Konsequenzen, etwa für die Familien in China, hat die dann wieder Druck ausüben. Also das sind Dinge, die ich vor 10 Jahren so nicht gesehen habe, die jetzt aber etwas stärker oder deutlich stärker geworden sind.
Um auf das Jahr 1989 nochmal zurückzukommen, ich glaube, es gibt auch viele Menschen bei uns, die dieses berühmte Bild kennen, aber die auch keine so richtig komplette Erinnerung haben. Wir reden immer über Peking. Aber waren die Demonstrationen, die Proteste eigentlich damals auf die Hauptstadt beschränkt?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Peking war natürlich das Zentrum, aber es gab in über 120 Städten in Peking zeitgleich Proteste, auch direkt am 4., nachdem also durch alle möglichen Kanäle das Wissen über die Unterdrückung sich verbreitet hat, gab es zum Beispiel in Chengdu oder auch in anderen Städten große gewaltsame Proteste, die eben auch zu zahlreichen Todesopfern geführt haben, von denen wir heute nichts wissen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass es ein nationales Phänomen war, sicherlich mit Peking als Hauptpunkt, aber dass das wirklich national sich verbreitet hat.
Ich mache mal einen, wie ich sofort zugeben muss, teilweise hinkenden Vergleich. Also in der Tschechoslowakei wurde auch nicht offiziell an den Prager Frühling erinnert, nachdem er niedergeschlagen wurde. In der DDR war der 17. Juni anders als im Westen kein Feiertag. Aber der Umgang Chinas mit dieser Revolution, eine Revolution war es am Ende nicht, wurde ja niedergeschlagen, aber mit diesen Demonstrationen, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, oder?
Ja, ich meine, es ist halt ein ganz klares Beispiel dafür, dass die Partei sich entscheidet, ihre sogenannte Massenlinie in aller Form aufzugeben, ne, und also das Volk ganz bewusst zu unterdrücken. Ansonsten gibt man sich eben ja gerne als die Avantgarde der fortschrittlichen Kräfte aus. Ja, und hier ist es also zunächst einmal so gewesen, in den ersten ein, zwei Monaten danach gab es wahnsinnig viel Material, wo man ganz konkrete Gegenstände versucht hat zu überschreiben, zu widerlegen. Dann kam so ein großer Mantel des Schweigens und jetzt unter Xi Jinping kann man also ganz gut erkennen, dass man es wirklich als Gefahrenszenario versucht, ganz offensiv anzugehen. Also es ist auch so, dass man gelegentlich in der Parteipresse darüber lesen kann, dass aber das Ganze eben immer in den Kontext von, ja, wir haben unsere Ideologie nicht stark genug durchgesetzt, also dann können Farbenrevolutionen passieren und Ähnliches. Also diese aggressive Überschreibung, das würde ich sagen, ist eben sehr viel stärker geworden.
Das heißt, es geht eigentlich, Überschreiben ist da ein ganz wichtiger Begriff und das heißt ja was anderes als in Vergessenheit geraten lassen. Es geht nicht darum, dass die Leute sagen, da war ja eigentlich gar nichts 89, sondern es geht darum, dass die das Gefühl haben, es war etwas ganz anderes als das, was wirklich passiert ist.
Ja, ich glaube, da trifft es in letzter Zeit zunehmend. Also es ist nicht so, dass man es jetzt ganz frei diskutieren könnte, dass diese Zensur komplett weg wäre. Aber es geht also wirklich darum, und das beginnt auch schon in den frühen 90ern, erstmal über Patriotismus als Gegenmodell, eine Abkehr vom westlichen Modell zu schaffen und dann eben auch einzelne historische Ereignisse zu überschreiben. Und dass man also sagt, das war ein konterrevolutionärer Aufstand und wir können froh sein, dass die Partei eben so stark war. Ansonsten wären wir jetzt nicht so reich und mächtig, wie wir sind.
Das ist auch noch ein Stichwort. Ich frage mich manchmal, ob der große Erfolg dieser Kontrollversuche, nicht nur was 1989 angeht, nur, das spielt sicher eine große Rolle, glaube ich, darauf beruht, dass das so perfekt ist, diese Kontrollmechanismen in China. Beruht es nicht auch darauf, dass ja auch im Vergleich zu damals die wirtschaftliche Lage so viel besser geworden ist? Das heißt, dass dadurch dieses Narrativ von der Partei, die für alle sorgt und die immer recht hat, für viele Menschen im Alltag ja auch glaubwürdiger wird.
Ja, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor. Also die Wirtschaftserfolge sind ja auch neidlos anzuerkennen, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, zu welchem Preis sie erkauft sind. Ne? Und ich denke, hier hat die Partei eben nach wie vor, also wenn sich niemand erinnern würde an diese Zeit, dann müsste sie eben nicht so große Ressourcen investieren, eben das zum einen zu investieren und zum anderen zu überschreiben. Ne? Und hier sehe ich eben nach wie vor die Partei auch, ja, dass die Partei nach wie vor Sorge hat, dass sich was Ähnliches wieder ereignen könnte und dass man deswegen eben so harsch das Ganze eben angehen muss.
35 Jahre nach dem eigentlich friedlichen, aber dann gewaltsam niedergeschlagenen Aufstand in China und eben, das haben wir auch noch ganz klar gesagt, nicht nur in Peking, aber von da kommen die weltbekannten Bilder, haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur mit Daniel Lese gesprochen, Sinologe an der Universität in Freiburg. Herr Lese, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.